Also ich begrüße Sie auch in meinem, wie nennt man das, den Ort des Verbrechens. Ich bin hier wieder in diesem Haus, in dem ich mehr als ein Jahr eben diese Zeit in der Krise in der Ostukraine vermittelnd tätig war. Und als wir uns vor 2 Jahren zum ersten Mal trafen in Tbilisi, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass knapp einen Monat später ich mit so einem, als pensionierte Diplomatin, mit so einem schwierigen Mandat wie der Vermittlung zwischen Russland und der Ukraine um den Konflikt in der Ostukraine eingesetzt würde. Das ist dann auch wirklich über Nacht geschehen und ich bin wirklich von 10 Uhr nachts bis am anderen Morgen, Anfangs Juni, hierher gekommen und in ein Mandat hinein katapultiert worden, das ich als die größte professionelle Herausforderung in meiner über 30 Jahre dauernden diplomatischen Laufbahn herausgestellt hat. Und ich bin leider um einige Illusionen ärmer zurückgekommen. Aber eine Keynote-Address zur Ukraine oder auch zum Konflikt im Osten der Ukraine kann eigentlich kaum anfangen, ohne dass ich mindestens kurz etwas über dieses Land sage, das Sie hier hinten als ein Land vergleichbar mit der Größe Frankreichs, eines der größten Länder, jedenfalls das größte europäische Land in diesem Raum, sehen. Die Ukraine, wie der Name auf Russisch oder auf Ukrainisch sagt, ist das Land am Rande. Man kann sich fragen, an welchem Rande. Es war natürlich gedacht am Rande des Russischen Reiches, aber dieses Land hat sich eben sehr oft auch am Rande des westeuropäischen Kontinents erwiesen und kam auch sehr oft zwischen diese beiden Machtpole. Die Ukraine ist ein relativ junges Land, es besteht in dieser Form seit der Auflösung der Sowjetunion 1991, aber es ist gleichzeitig ist Kiew eine sehr alte Kulturstadt und ich glaube, darauf muss man hinweisen. Damit erklärt sich auch ein bisschen die Spannungen, die es in dieser Region gibt. Von der Kiewer Rus ging vor über 1000 Jahren die Christianisierung dieses ganzen Raumes aus. Und verständlicherweise erhebt aus diesem Grund auch Moskau einen Anspruch auf diese Kiewer Rus, denn Russland wurde von hier aus eben christianisiert. Dieses Land, eben dieses junge Land, besteht eigentlich erst in dieser Form seit nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch als Folge der verschiedenen Kriege des Ersten und des Zweiten Weltkrieges. Große Teile im Westen der Ukraine haben zum Österreichisch-Ungarischen Reich oder zu Polen oder zu Polen-Litauen gehört. Und dieser Fluss, an dem wir hier in Kiew sind, der Dnieper, war so ein bisschen die Trennlinie zwischen Ost und West, zwischen mehrheitlich auch von ethnisch russischstämmigen Leuten bewohnten Teil. Und diese Ost-West-Spaltung, die verschiedene Präsidenten in diesem Land überwinden wollten, hat sich in den letzten 15, 20 Jahren eben doch auch immer als eine leichte Beute für politische Ziele erwiesen, denn es gab einige Politiker, die diese Spaltung in Westukraine und Ostukraine wirklich fördern wollten. Aber was ich noch sagen wollte, ist, dass dieses Land eine unglaublich tragische Geschichte hat und die wird, das können wir uns in der Schweiz vor allem kaum vorstellen manchmal. Es lag wirklich immer, die Ukraine lag wirklich immer zwischen dem Russischen Reich im letzten Jahrhundert und dem Deutschen Reich. Es hat nach der Revolution sehr stark unter der Zwangskollektivierung von Stalin gelitten. Mit der Zwangskollektivierung hat man einfach die Bauernschaft in eine Form reingezwängt, die von der Produktion der Landwirtschaft her derartige Engpässe förderte, dass es mehrere Hungersnöte gab. Millionen starben damals. Die weitere tragische Zeit war dann in den 30er Jahren bei den stalinischen Säuberungen, wo Millionen umkamen, nicht nur Ukrainer, es kamen einfach alle sogenannten Minderheiten, die hier lebten, waren a priori verdächtig. Also wirklich ein Land mit tragischer Geschichte, dabei ist es ein reiches Land mit einer unglaublich reichen Landwirtschaft, das war mal die Kornkammer Europas, mit einer Schwerindustrie, die aber vor allem im Osten des Landes liegt, mit wenigen Rohstoffen, aber doch bedeutenden Kohle, Erz, mit einer hochentwickelten Rüstungsindustrie, das aber momentan, dieses Land ist momentan in einer ganz schwierigen Situation mit dieser Annexion der Krim, mit diesem Konflikt in der Ukraine, der nicht aufhört, mit politischen Kräften, die nach Westen und nach Osten ziehen. Das nur kurz zu diesem Land, das sehr viel für sich hat, sehr große Herzlichkeit, das haben Sie gestern auch im Restaurant wahrscheinlich schon erlebt, eine Großzügigkeit. Und ich leite nun über zu dem eigentlichen Referat, das natürlich sehr lang, aber auch sehr kurz sein kann. Und ich werde vielleicht eher kürzer sprechen, damit man Zeit für Fragen hat. Aber ich kann jederzeit auch nachhaken, wenn Sie nach dem Referat noch Bedürfnisse hätten. Vor 2 Jahren also war die Krim bereits von Russland annektiert. Im Osten der Ukraine hat dieser völlig überraschende Konflikt begonnen, von dem wir im Westen gar nicht so richtig verstanden, was eigentlich da geschehen war. Und da waren einige Gebäude, vielleicht kann man jetzt eine zweite Karte, wurden einige Verwaltungsgebäude im Osten der Ukraine, in Donetsk, Lugansk, aber auch in anderen Orten, plötzlich besetzt von Leuten, die nicht auf Europakurs einschwenken wollten. Das, was eben in Kiew der Fall war. Entschuldigen Sie bitte meine Klinge. Und damals begann ein echter Kampf zwischen Leuten, die behaupteten, sie wollten sich trennen von der Ukraine. Sie wollten nicht mit diesem Westkurs der Ukraine mitfahren. Die westliche Gemeinschaft war damals eigentlich doch sehr überrascht über diesen Ausbruch dieses Konfliktes. Und als sich im Juni 2014 in der Normandie zum 70. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs die Staatschefs trafen, berief auf Initiative von Frau Merkel, berief sie ein sogenanntes Quartett, das sogenannte Normandie-Quartett, bestehend aus 4 Ländern, Russland, die Ukraine, Deutschland und Frankreich, das dafür sorgen sollte, dass in diesem Osten der Ukraine diese Situation wieder unter Kontrolle kam. Denn man spürte in Europa, dass dieser Konflikt relativ nahe an Europa war. Auf Initiative dieses Quartetts wurde dann die sogenannte trilaterale Kontaktgruppe ins Leben gerufen. Das ist eine Gruppe, die eingesetzt wurde mit dem Mandat von der Normandie, mit der Beteiligung von Russland, einem russischen Vertreter, der Ukraine, unter der Vermittlung der OSZE. Ich war damals von der OSZE für dieses Mandat eingesetzt worden und unser Mandat war, eine friedliche Lösung im Osten der Ukraine herbeizubringen. Von Russland war der russische Vertreter, der russische Botschafter in der Ukraine eingesetzt, Michael Surabow. Von ukrainischer Seite wurde Leonid Kutschma, einer der Präsidenten, der ehemaligen Präsidenten der Ukraine, eingesetzt und eben ich von der OSZE. Wir hatten, das war, was ich hier dazu sagen muss, es ist das einzige Format, in dem Russland und die Ukraine gemeinsam an einem Tisch sitzen und über eine Lösung im Osten der Ukraine beraten, weil Russland sich auf die Position stellt, dass es keine Partei in diesem Konflikt ist. Aber es ist natürlich eine Partei. Und die Tatsache, dass wir dieses Format schaffen konnten, bedeutete auch, dass man Russland einband in die Lösung, auch sah, wenn es Hindernisse gab. In diesem etwas mehr als in diesem ein Jahr, ich war etwa ein Jahr in dieser Mission unterwegs und in diesen etwa 14 Monaten sind wir durch die verschiedensten Phasen durchgegangen, von hoch zu tief. Wir haben sehr gut begonnen, wir haben einen hoffnungsvollen Frühling gehabt mit einem Friedensprozess, mit einem Friedensplan, den wir erarbeitet haben. Wir sind dann durch 2 Monate im Sommer gegangen, die höchst gefährlich waren und wo die Eskalation wirklich manchmal Höchstspannung ausgelöst hat. Dann kam überraschenderweise im September der erste Durchbruch mit den Minsker Vereinbarungen und die haben einen Waffenstillstand gebracht, der im Wesentlichen also das Gebiet, das Sie hier sehen, vielleicht können wir die dritte Karte haben, dieses Gebiet eigentlich abgesichert hat. Es wird dort nicht mehr heftig geschossen, außer an der Frontlinie. Allerdings haben offenbar die Vertreter in Donetsk und Lugansk nicht das erhalten, was sie erhalten wollten, nämlich diese Unabhängigkeit, die sie wollten. Und damit hat dann auch die Eskalation wieder begonnen mit dramatischen Entwicklungen, Überfälle auf Zivile, vor allem Ziele. Und um die Jahreswende sah es wirklich aus, wie wenn dieser Konflikt in einen größeren Krieg auswachsen würde. Damals hat wieder auf Initiative der Bundeskanzlerin Merkel eine erneute Verhandlungsrunde begonnen. Und wir haben damals dann die Vereinbarungen in Minsk im Februar 2015 ausgehandelt, die heute noch die Grundlage für die Behandlung dieser Frage darstellen, nämlich den Waffenstillstand, den Abzug der Waffen, das Monitoring dieses Waffenstillstandes und dann eben ein Paket politischer, humanitärer und wirtschaftlicher Forderungen. Das sind so diese großen Etappen und ich kann hier natürlich auf einige dieser Etappen eingehen. Und zwar zum Beispiel den Anfang. Wir waren am Anfang wirklich ein gutes Dreierteam. Wir haben einen guten Friedensplan ausgearbeitet, der vom Präsident Poroschenko, der damals gerade neu im Amt war, auch begrüßt wurde. Präsident Poroschenko hat, als diese ganzen Übergriffe, und da muss ich vielleicht erklärend sagen, dass was Sie hier sehen in Grün und Braun, das sind eben diese Gebiete Donetsk und Lugansk, das sind größere Kantone, würde man sagen, im Osten der Ukraine. Und die Rebellen haben innerhalb kürzester Zeit große Teile erobert, wie Sie aus dem grünen Teil ersehen, größte Teile in dieser Region erobert. Und Präsident Poroschenko wusste, der gerade frisch ins Amt eingeweiht war, wusste nicht, wie das weitergeht, ob diese Leute Waffen haben, um weiter vorzudringen. Bis nach Kiew, wie das manchmal erklärt wurde. Also machte er eine Offerte, und zwar eine Offerte für einen Waffenstillstand. Kaum hatten wir unsere Arbeit im Juni begonnen, hieß er uns, in diese Region zu reisen und mit diesen Separatisten, Rebellen, ich weiß nicht so recht, wie man sie nennen soll, mit diesen Leuten einen Waffenstillstand auszuhandeln. Was wir gemacht haben, in ein paar sehr abenteuerlichen Reisen nach Donetsk. Wir haben auch einen Waffenstillstand erreicht. Allerdings wurde der Waffenstillstand nach 10 Tagen nicht verlängert, weil in dieser Zeit zwar mehr oder weniger Waffenruhe herrschte, aber die Ukraine die Kontrolle über 3 wichtige Grenzpunkte im Osten des Landes gegen Russland verloren hat. Und das war wirklich ein Wendepunkt, auch in der Perzeption der ukrainischen Führung. Diese Grenzpunkte hat die Ukraine nie mehr zurückgehalten. Im Gegenteil, diese unkontrollierte Grenze gegen Russland wurde ausgedehnt und beträgt heute über 400 Kilometer. Und das ist, glaube ich, auch die große Hypothek für die Ukraine, ein Land mit über 400 Kilometer unkontrollierter Grenze, kann nicht sicher sein vor Überraschungsschlägen. Nach diesem Waffenstillstand, der leider missglückt ist, begann die Ukraine dann, was sie eine Antiterroroperation in dieser Region nannte. Also, um es nicht Krieg zu nennen, es war eine Operation gegen die Rebellen mit einer Armee, die praktisch inexistent war. Sie war in den 25 letzten Jahren durch korrupte Machenschaften einfach so dezimiert worden und die Disziplin in der Armee bestand auch nicht. Also man begann wirklich mit einem Restbestand der Armee gegen diese Rebellen zu kämpfen und in eigentlich relativ kurzer Zeit gewann die Ukraine wieder wichtige Städte zurück. Sie erinnern sich vielleicht an Namen wie Slawiansk, Kramatorsk, das waren so Bastionen der Rebellen und die wurden eigentlich relativ schnell zurückerobert. Aber das Problem war, dass in diesen Zeiten der Rückeroberungen die Rebellen sich dann in Donetsk konzentriert hatten. Sie haben sich alle in Donetsk wieder gefunden und wir hatten zum Teil bis zu 5000 Rebellenführer in dieser Hochburg Donetsk, was es für uns von der trilateralen Kontaktgruppe fast unmöglich machte, uns noch in dieses Gebiet zu wagen. Es wäre zu einfach gewesen, jemanden von uns als Geisel zu nehmen und damit hätte man natürlich diese Verhandlungen blockiert. Was macht man? Man muss mit den Leuten sprechen, man muss schauen, dass man eben trotzdem irgendwie einen Waffenstillstand aushandelt. Und damals haben wir uns dann einerseits zum Mittel der Videokonferenz entschlossen, das ist auch heute noch ein beliebtes Mittel, für praktische Fragen geht das, man kann mit Leuten per Video gewisse Dinge aushandeln. Aber für wirkliche, entscheidende Durchbrüche braucht es einen direkten Kontakt. Und daher kam es dann eben, dass wir nach Minsk, in die Hauptstadt von Russland, ausgewichen sind und ist Minsk auch heute noch der Tagungsort, wo sowohl die Separatisten wie auch eben die Vertreter von Russland, der Ukraine und der OSZE sich treffen. Ich habe jetzt ein bisschen lange diese erste Phase beschrieben, einfach um Ihnen einen Hintergrund zu geben. Was dann wirklich auch für mich eine sehr schwierige Zeit war, waren diese Monate im Sommer. Der Sommer ist in dieser Weltgegend immer gefährlich. Im Sommer gehen die meisten Beamten in die Ferien und auch die Politiker. Und die großen Überraschungen kommen sehr oft im Sommer. Und so war es denn auch. Wir hatten Überraschungen, die natürlich nicht geplant waren in dieser Form. Aber wir waren eigentlich konstant als trilaterale Kontaktgruppe an der Arbeit mit irgendeiner Krise. Die erste große Krise, und daran erinnern Sie sich, war der Absturz der malaysischen Boeing im Juli 2014. Wir waren gerade zum ersten Mal in einer Videokonferenz mit unseren Gesprächspartnern in Donetsk, als das geschah. Und Sie können sich vorstellen, dass man in so einer Situation, wo man nicht einmal genau wusste, was geschah, dieses Flugzeug ist über Territorium abgestürzt, das von den Rebellen mitten im Kampf kontrolliert war, dass man in so einer Situation nicht mehr über Waffenstillstand spricht. Wir sind zum eigentlichen Krisenstab geworden, denn die Vertreter von Donetsk wussten nicht so recht, was tun. Keine Ahnung, was macht man, wenn ein Flugzeug abstürzt. Wir mussten in diesen Tagen, auch die Regierung hier hatte nicht sofort einen Krisenstab zur Hand. In diesen Tagen mussten wir vor allem schauen, dass dieses Gelände abgeriegelt wurde, dass dieses Gelände auch geschützt wurde, dass keine Plünderungen stattfanden. Zum großen Skandal, zum großen Schrecken der internationalen Gemeinschaft waren sofort Fernsehkameras vor Ort und haben diesen ganzen Schrecken tagtäglich über alle Kameras flimmern lassen. Wir mussten damals auch mit diesen Vertretern von Donetsk aushandeln, dass die OSZE, die Mission, die Beobachtermission, die die OSZE eingesetzt hatte, den Zugang hatte und das mitten in einer Situation, wo die Frontlinie sehr nahe an der Straße, die zu diesem Absturzort führte, lag. Das mussten wir jeden Tag mehrere Male wieder aushandeln. Die OSZE hat unter ganz schwierigen Bedingungen mitten im Schusswechsel operieren müssen. Wir mussten den Zugang für die Forensiker, für die Untersucher sich zusichern. Es war also eigentlich eine sehr untypische Aufgabe für Friedensvermittler. Und ich glaube, es ist schon dieser Absturz, mittlerweile weiß man, dass es ein Abschuss war, dieses malaysischen Boeing, das eine Wende in der internationalen Wahrnehmung zu diesem Konflikt geschaffen hat. Es war während Wochen, wurde ja nur noch darüber gesprochen. Und das war auch sehr unbequem in dieser Gegend. Vor allem gab es dann auch einen Fingerzeig, dass kaum dieses Flugzeug, das hier abgeschossen war, kaum von Rebellen abgeschossen werden konnte, sondern der Fingerzeig ging sehr schnell nach Moskau und Moskau war in der Presse mehr, als es ihm lieb war. Und was war nicht unsere Überraschung, als plötzlich die Aufmerksamkeit auf etwas ganz anderes abgelenkt wurde in dieser Zeit, wo alle nur über diesen Absturz sprachen. Plötzlich kündigte Moskau einen humanitären Konvoi in den Donbass an, 280 Lastwagen. Ohne dass die Ukraine, normalerweise schickt man in den internationalen Beziehungen schickt man einen Konvoi, wenn man angefragt wird, nicht einfach so von sich aus. Man spricht das ab mit dem Land, wo ein Konvoi hingeht. Hier wurde per Presse erklärt, dass das IKRK einen internationalen Konvoi in den Donbass schicken werde. Das war derart eine Überraschung, das IKRK wusste nichts von dieser Sache. Die Frage, wohin und was für Güter kommen und wer bringt sie wirklich, über welche Route fahren sie, diese Frage hat für 2 Wochen die ganzen Kanzleien lahmgelegt in der Ukraine, in Russland, im Westen, Frau Merkel, in den Vereinigten Staaten, im IKRK, mit der Aushandlung einer Route. Die Ukraine hat letztendlich dann eingewilligt, dass der Konvoi kommt, aber über eine kontrollierte Grenze, über einen kontrollierten Grenzposten. Letztendlich ist der Konvoi, hat sich in Bewegung gesetzt und ist natürlich an einen unkontrollierten, also an einen Grenzposten gefahren worden, der von der Ukraine nicht mehr kontrolliert werden kann. Und Sie können sich vorstellen, dass wir einfach nur noch, wir versuchten nur noch irgendwie zu retten, was zu retten war, und um diesen Konvoi einigermaßen, also um zu wissen, was drin war, um einigermaßen zu verstehen, wohin er geführt wurde, was da ausgeladen wurde, das hat sich als ein Ding der Unmöglichkeit erwiesen. Aber ein Hauptziel war meines Erachtens erreicht. Die Weltöffentlichkeit sprach nur noch über diesen humanitären Konvoi. Und man vergaß dieses ganz schreckliche Unglück, das fast 300 Menschen das Leben gekostet hat. Dieser Konvoi kam über eine unkontrollierte Grenze in die Ukraine. Heute haben wir, das ist eine schwerwiegende Völkerrechtsverletzung, Sie können das nicht machen normalerweise. Heute sind wir fast bei 50 solchen Konvois. Also diese Völkerrechtsverletzung, und niemand sagt mir etwas, diese Völkerrechtsverletzung geht einfach weiter. In diesem ganzen Sommer gab es dann eine Situation, in der die Ukraine plötzlich militärisch ins Hintertreffen kam, nachdem sie anfänglich im Sommer große territoriale Rückgewinne gemacht hatten, kam gegen Ende Sommer kamen verschiedene Rückschläge. Die ukrainischen Truppen, eben diese recht dezimierte Armee, wurde an verschiedenen Orten eingekreist. Die Separatisten schafften es sogar an der Südgrenze, an der Südspitze der Grenze zwischen Russland und der Ukraine, einen Grenzposten einzunehmen. Und man kann sagen, gegen Ende August war die Ukraine in einer Situation, wo sie nahe an der Kapitulation war. Und es ist auch damals natürlich der Arbeit der trilateralen Kontaktgruppe zuzuschreiben, dass wir weiterhin Kontakte mit diesen Vertretern von Donetsk und Lugansk hatten. Aber im Wesentlichen ist es wirklich die internationale diplomatische Aktivität von Frau Bundeskanzlerin Merkel und der internationalen Gemeinschaft, die es fertiggebracht hatte, zu drängen, dass es ein Abkommen gibt. Denn den Ukrainern stand das Wasser am Hals. Mariupol, diese Stadt am Schwarzen Meer, war zum Teil, teilweise schon in den Händen der Rebellen. Es gelang dann, sie zu befreien. Aber als dann Anfang September ein Treffen stattfand in Minsk, von dem eigentlich kaum jemand wusste, dass eben Russland und die Ukraine ein Dokument ausgehandelt hatte, das den Frieden bringen sollte in dieser Gegend, war das eigentlich eine Überraschung für alle, auch für mich in der trilateralen Kontaktgruppe. Ich wusste nichts von diesen bilateralen Verhandlungen. Und das zeigt, dass wenn es wirklich wichtig ist, dass Russland und die Ukraine sehr wohl miteinander verhandeln können, denn sie haben ein Protokoll ausgearbeitet, Protokoll in 12 Punkten, das alle wichtigen Fragen eigentlich schon beinhaltet. Waffenstillstand, Waffenrückzug, Beobachtung durch eine Beobachtermission, politische Lösung, Wahlen, einen Sonderstatus für diese Gebiete, jedenfalls einen temporären Sonderstatus, eine Amnestie für Rebellen, die die Waffen niederlegen, humanitäre Hilfe und wirtschaftliche und soziale Rehabilitation. Diese Vereinbarung, wir haben das nie Abkommen genannt, weil Abkommen werden zwischen Staaten, Völkerrechtssubjekten abgeschlossen. Wir haben es immer Vereinbarung genannt. Dieses Minsker Protokoll vom 5. September hat tatsächlich ein wichtiger Schritt, hat wirklich einen Durchbruch gebracht. Denn man kann sagen, dass seit diesem Zeitpunkt im größten Teil des Gebietes im Osten der Ukraine nicht mehr wirklich gekämpft wird. Es war damals eine massive Reduktion aller Kampfhandlungen zu spüren. Und wenn ich Ihnen beschreiben soll, wie groß dieses Gebiet denn etwa ist, so kann man sagen, dass das Gebiet, das von Rebellen kontrolliert wird, etwa die Hälfte der Schweiz ausmacht. Also auf diesem ganzen Gebiet wurde nicht mehr, im Wesentlichen nicht mehr gekämpft, stabil war es bestimmt nicht. Was allerdings das große Problem war, es war die Frontlinie. Wir hatten in unseren Verhandlungen nach dem 5. September eine andere, weitere Vereinbarung ausgehandelt, die nämlich den Waffenstillstand ausformulieren sollte. Und dort haben wir eine Frontlinie festgelegt mit Koordinaten, geografischen Koordinaten. Und diese geografischen Koordinaten, die sogenannte die administrative Linie, diese Koordinaten geben eine ziemlich klare Linie vor und diese Linie wurde auch von den Separatisten akzeptiert, mit 4 Ausnahmen. Und diese 4 Ausnahmen, die sind auch heute immer wieder ein Problem oder ein Problem, das jederzeit wieder auflangen kann. Diese 4 Punkte sind natürlich strategische Orte. Und vielleicht erinnern Sie sich, dass sehr oft in der Presse vom Donetsker Flughafen gesprochen wurde. Das war so ein strategischer Ort, wo man sich zwar in Minsk geeinigt hat, aber wo die Kämpfe dann ein paar Monate später sehr heftig aufgeflammt sind und wo letztendlich die Ukrainer den Flughafen aufgeben mussten. Ein anderer Ort, der immer wieder umkämpft ist, der auch jetzt noch nicht sicher ist, ist Mariupol. Das ist eben diese Hafenstadt an der Asowschen See. Ein weiterer Punkt, der später dann noch von sich zu reden machte, war ein Verkehrsknotenpunkt von Eisenbahnlinien und Straßen, Debaltsevo. Und der 4. Ort war ein Kraftwerk, ein Wasserkraftwerk im Norden der Region. Und zwar, das Kraftwerk liegt auf ukrainisch kontrolliertem Territorium, während die Stadt, die es versorgt, auf Rebellenterritorium liegt. Und an diesen Punkten, wenn wir jetzt von Kämpfen hören, wird auch immer wieder gekämpft. Es ist vielleicht nicht immer gerade an diesen Orten, manchmal ein bisschen mehr nördlich oder südlich, aber es geht immer von Rebellenseite aus darauf hinaus, dass man also Straßen oder wichtige strategische Orte gerne erobern möchte. Als wir damals in Minsk dieses Protokoll und das Memorandum dazu vereinbart hatten, kann man wirklich sagen, dass es dann eigentlich für einige Zeit ruhig wurde. Aber wir merkten sehr rasch, dass die Rebellen zufrieden waren mit dem, was sie erhalten hatten. Dass diese Vereinbarungen begannen zu bröckeln. Die Rebellen machten territoriale Gewinne und strebten die Revision dieser Abkommen an. Und das wichtigste Ereignis, das vielleicht international nicht so wahrgenommen wurde, in Minsk hatten wir lokale Wahlen vereinbart für diese Region. Und die sollten zum Zeitpunkt der Parlamentswahlen für das ganze Land, für die Ukraine, stattfinden. Und die Rebellen haben erklärt, sie werden nicht Lokalwahlen durchführen, sondern Präsidialwahlen. Sie würden für Donetsk und Lugansk Präsidenten wählen, was sie dann auch gemacht haben. Und nicht zum gleichen Zeitpunkt wie die Ukraine. Sie haben ein anderes Datum gewählt. Und da muss ich auch sagen, war die internationale Gemeinschaft sehr einig in der Reaktion, indem sie sagte, das ist ein klarer Bruch der Minsker Vereinbarungen. Das wurde verurteilt. Man hat auch Russland angehalten, das zu verurteilen, was Moskau nicht gemacht hat. Aber Moskau stand trotzdem nicht ganz hinter diesen Wahlen. Jedenfalls, diese Situation führte wohl dazu, dass sich die Situation immer näher verschlechterte. Und gegen Ende 2014 gab es derartige Übergriffe auf Zivile. Und das gipfelte dann auch im Januar in einem Überfall, an den Sie sich vielleicht noch erinnern, als auf ein zivil bewohntes Gelände in der Stadt Mariupol ein Bombenangriff stattfand, bei dem es sehr viele Tote gab und bei dem die internationale Gemeinschaft plötzlich realisierte, dass dieser Krieg noch nicht zu Ende war. Damals hat sich die Europäische Union und auch haben sich die westlichen Führer wirklich sehr klar ausgedrückt und gesagt, das ist eine rote Linie. Wenn Mariupol fällt, dann werden wir eingreifen. Und im Januar 2015, also etwas vor mehr als einem Jahr, war die Situation international wirklich so, dass es darum ging, soll man der Ukraine die sogenannten Lethal Weapons, also tödliche Waffen, liefern? Eine sehr schwerwiegende Frage, denn wenn in diesem Konflikt, der ja doch immer noch regional oder lokal stattfand, internationale Unterstützung in Form von Waffen geliefert würden, dass das die Dimension dieses Konfliktes ausdehnen würde und dass dann der Westen nicht mehr außerhalb dieses Konfliktes und nur mit Mitteln der Diplomatie intervenieren würde. Eine sehr schwerwiegende Frage. Und in diesem Abwärtstrend, muss ich auch sagen, gab es dann eben auch den Neustart, auch wieder auf die Initiative von Frau Merkel. Sie hat die Initiative einfach an sich gerissen und hat gesagt, Minsk hat offenbar nicht funktioniert. Es war zu wenig klar definiert. Wir müssen das neu aushandeln. Und mit neu aushandeln meinte sie vor allem alle diese Punkte wie politische Regelung, Wahlen, den Status dieser Region mit einem Kalender zu versehen. Und im Wesentlichen gingen diese Verhandlungen, die dann eben die Minsker Gespräche von 2015, Februar 2015 einleiteten, wirklich darum, die Agenda, die ja schon vorgegeben war, mit den Fragen, die man in jedem Konflikt lösen muss, mit konkreten Daten oder auch konkret in einer konkreten Sequenz neu aufzulegen. Ich kann Ihnen hier einfach einmal sagen, was es bedeutet, und ich muss hier meiner Bewunderung für die Kanzlerin Merkel Ausdruck geben, was es bedeutet für einen internationalen oder eine internationale politische Figur, so etwas auszuhandeln in so einem Konflikt. Frau Merkel hat damals etwas weniger als einer Woche eine Reisetournee zur Durchsetzung dieses neuen Minsker Maßnahmenpaketes gemacht, die wir uns kaum vorstellen können. Sie hat nicht nur zuerst ihre Boten nach Kiew und nach Moskau geschickt und wir haben hier dann diese Texte bearbeitet. Sie ist selbst am ersten Tag nach Kiew gekommen, hat hier stundenlang mit dem Präsidenten gesprochen und ihn davon überzeugt. Sie ist am nächsten Tag nach Moskau gereist, hat dort auch wieder, ich weiß, von 6 Stunden mit Präsident Putin gesprochen. Am nächsten Morgen ist sie in München auf der Sicherheitskonferenz aufgetreten, ist danach nach Washington geflogen, hat dort Präsident Obama offenbar davon überzeugt, dass er diesem Abkommen eine neue Chance geben soll und dass man auf Waffen verzichten soll. Danach ist sie nach Kanada geflogen, sie wollte den Konsens der westlichen Gemeinschaft, flog zurück nach Deutschland, ist von dort nach Minsk gekommen und wir haben eine Nacht durch, 17 Stunden durchverhandelt, um dieses Minsker Maßnahmenpaket auszuhandeln. Und danach ging sie zum Europäischen Rat nach Brüssel, sie wurde dort erwartet. Und das alles in weniger als einer Woche. Es ist ein unglaubliches Pensum. Und sie hat es fertiggebracht, dass wir dieses Maßnahmenpaket im Februar 2015 auch tatsächlich unterschreiben konnten. Auch wenn, ich sagen muss, als endlich alle einverstanden waren mit dem Inhalt dieses Maßnahmenpaketes und als ich das Dokument den Vertretern aus Donetsk und Lugansk zur Unterschrift übergab oder übergeben wollte, diese sagten, wir wollen dieses Dokument nicht, wenn es nicht einen Prolog gibt, in dem gesagt wird, wir von Donetsk und Lugansk erhalten noch den Verkehrsknotenpunkt Debaltsevo. Und dann habe ich mir erlaubt zu sagen, also wenn 4 Staats- und Regierungschefs finden, dass das Dokument so richtig ist, dann könnt ihr jetzt nicht kommen und noch Korrekturen anbringen. Aber die wollten nicht. Und wir hatten dann noch einmal eine ganz schwierige Runde. Wir waren mindestens, und das muss ich wirklich sagen, war für uns sehr wichtig, mindestens einmal in der trilateralen Kontaktgruppe mit meinen russischen Kollegen und mit meinen ukrainischen Kollegen einig, wir unterschreiben das Dokument. Und damit war Russland auch in der Pflicht und damit konnte man dann die Rebellen auch davon überzeugen, und zwar brauchte das dann noch einmal mehrere Gänge zwischen den 4 Staatschefs und Regierungschefs und den Rebellen, bis wir dann letztendlich diesen Text unterschreiben konnten. Allerdings, diese ganze Unterschrift und dieser ganze Text hatte einen Haken. Die Rebellen haben zwar unterschrieben, aber sie haben in der gleichen Stunde begonnen, Debaltsevo einzunehmen. Ich glaube, ich habe irgendwo eine Karte, aber ich bin nicht sicher, ob du die drauf hast. Das ist nicht so wichtig. Debaltsevo, eben Verkehrsknotenpunkt, sehr wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Mittlerweile ist er in den Händen der Rebellen. Diese Stadt wurde eingenommen in den Tagen des sogenannten, wo die Waffenruhe bereits hätte eintreten sollen. Es gab mehrere Tausende, wenn nicht Zehntausende Flüchtlinge aus diesem Gebiet. Und wir wissen nicht, wie viele ukrainische Soldaten dabei umgekommen sind. Also ein ganz klarer Bruch zu diesen Minsker Vereinbarungen. Vielleicht kann ich jetzt einfach noch kurz sagen, wir sind jetzt in der Zeit, wo man Minsk, das Maßnahmenpaket, umsetzt. Dieses Abkommen oder diese Vereinbarung hat ein paar Unzulänglichkeiten, die es einfach für alle Parteien immer wieder möglich macht, sich aus der Verpflichtung herauszuziehen. Zum Beispiel gibt es die ersten 3 Punkte in diesem Minsker Maßnahmenpaket, die besagen, also Waffenruhe ab einem bestimmten Punkt, Abzug der schweren Waffen und Beobachtung durch die OSZE-Mission vor Ort. Und dann kommt der 4. Punkt und der besagt, am ersten Tag, wenn das alles geschehen ist, also wenn alle Waffen abgezogen sind und wenn die Waffen schweigen, beginnt der politische Prozess. Und genau darauf berufen sich jetzt immer die Ukrainer. Sie sagen, die Waffen sind ja nicht abgezogen. Und die OSZE hat keinen Zugang dort, wo sie haben sollte. Also fühlen sie sich nicht in der Pflicht. Das genau Gleiche gilt auch mit einem anderen Punkt, den ich für sehr wichtig ansehe. In einem Paragraphen steht, die Kontrolle über die ukrainisch-russische Grenze wird an die Ukraine zurückgegeben, wenn die gesamten politischen Forderungen erfüllt sind. Und darauf beruft sich Russland. Und damit sind wir in einer Situation, wo beide, Ukraine und Russland, sich ständig vorwerfen können, sie erfüllten elementare Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht. Das ist wirklich eine schwierige Lage. Was ich noch zum Schluss sagen möchte, ist, dieses Minsker Maßnahmenpaket hat auch eine andere Konsequenz gehabt für die Arbeit der trilateralen Kontaktgruppe. Sie besagte nämlich, und das ist etwas, was ich immer wieder hörte im ganzen Jahr, in dem ich hier tätig war, die Staatschefs sagen, die trilaterale Kontaktgruppe muss aktiver sein. Immer wenn sie selber keine Lösung finden konnten, haben sie uns gesagt, ihr müsst aktiver sein. Ihr müsst Arbeitsgruppen schaffen zur Umsetzung dieses Maßnahmenpakets. Meine beiden Kollegen waren nicht sehr erpicht, solche Arbeitsgruppen zu schaffen, also habe ich ein Konzept erarbeitet und das ist im Wesentlichen, was jetzt eigentlich in Minsk besprochen wird. Ich habe 4 Arbeitsgruppen vorgeschlagen, zur militärischen Sicherheit, zu den politischen Fragen, zu humanitären Fragen und Fragen der Flüchtlinge und der Vertriebenen und eine wirtschaftliche und soziale Arbeitsgruppe. Und ich musste dieses Konzept während Wochen verteidigen, habe es aber vor einem Jahr dann lancieren können und seither gibt es 4 Arbeitsgruppen, die in diesen 4 Bereichen versuchen, vorwärts zu kommen. Alle diese Arbeitsgruppen haben große Schwierigkeiten, überhaupt Fortschritte zu machen. Am besten, auch am schwierigsten geht es wohl immer in dieser Sicherheitsgruppe, die für die militärische Sicherheit Verbesserungen erreichen will, denn die Ereignisse vor Ort machen es immer wieder notwendig, dass man sich ständig abspricht, was geschehen muss, was geschehen darf, was nicht geschehen soll. Und diese Gruppe arbeitet eigentlich relativ gut. Sie wird geleitet vom Leiter der OSZE-Mission, Botschafter Apakan, und stellvertretend von seinem Stellvertreter, einem Schweizer, Alexander Hug, den Sie heute Abend beim Empfang auf der Schweizerischen Botschaft auch sehen werden. Ich denke, er wird auch ein bisschen dazu sprechen. Diese Leute machen eine großartige Arbeit in einem sehr schwierigen Umfeld. Die Arbeitsgruppe Politik hat die größten Schwierigkeiten, die Frage der Durchführung der Wahlen zu organisieren. Die politische Gruppe ist wirklich eine Gruppe, die eigentlich bis jetzt noch auf keinen grünen Zweig gekommen ist. Die Wahlen, die dort stattfinden sollen, sind jetzt für die Sommermonate vorgeschlagen, ob sie stattfinden können, so wie das in Minsk vereinbart wurde, nämlich nach OSZE-Standards, also mit Wahlbeobachtern, die vor Ort sein sollen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass aus Sicherheitsgründen in der gegenwärtigen Lage Wahlbeobachter wirklich frei von einem Wahllokal zum anderen reisen können. Also die Bedingungen sind einfach noch nicht gegeben. Die Flüchtlingsarbeitsgruppe wird auch von einem Schweizer geleitet, Toni Frisch, unser früherer Koordinator für humanitäre Hilfe, ist da führende. Und die Wirtschaftsgruppe, auch die hat gewisse kleinere Fortschritte gebracht, nämlich die ganze Frage der Pensionsauszahlungen oder der mobilen Banken, damit die Leute ihre Pension abholen können, die noch in dieser Gegend wohnen. Dort gibt es einige Projekte, die auch rehabilitiert werden, Wasserzulieferungen, Gasleitungen und so weiter. Es läuft etwas, also es ist ein eigentlicher Friedensprozess in Gang gekommen, aber dieser Friedensprozess kann jederzeit wieder einschlafen oder wieder sabotiert werden. Mit der Lancierung dieser Arbeitsgruppen bin ich dann auch zum Schluss gekommen, dass meine Arbeit in dieser Mission beendet ist, denn es gibt keine neuen Texte auszuhandeln. Wir arbeiten jetzt im Rhythmus eines normalen Friedensprozesses mit Fortschritten und Rückschlägen und das war auch der Grund, warum ich dann nach etwas mehr als einem Jahr zurückgetreten bin.